NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Toll Collect macht heute Negativschlagzeilen. Der Betreiber der LKW-Maut soll systematisch zu viel Geld abgerechnet haben. Einzelheiten dazu kommen in ein paar Minuten. Dann, es gibt zu viele Kliniken in Deutschland und die sind oft zu wenig spezialisiert. Das behauptet der neue Krankenhausreport der Barmer. Unsere Korrespondentin hat ihn gelesen. Außerdem haben wir eine Reportage aus Siegburg über Katastrophentouristen nach dem Brand an der ICE-Strecke. Erstes aber in Bericht und Kommentar der politische Streit ums Kindergeld für EU-Ausländer. Die Zahl ausländischer Kindergeldempfänger ist stark gestiegen. Allein im letzten halben Jahr um 10%, sagt die Bundesregierung. Der Deutsche Städtetag schlägt deshalb heute Alarm. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link beispielsweise spricht von kriminellen Schlepperbanden, die gezielt Sinti und Roma aus Rumänien oder Bulgarien ins Ruhrgebiet bringen, damit sie dort einen Wohnsitz haben und zum Bezug von Kindergeld kommen. Laut Link verschläft die deutsche Regierung dieses Problem. Isabel Reifenrath über die Warnungen und die Reaktionen heute in Berlin.
Schlepper vermitteln Osteuropäern eine billige Wohnung in Duisburg oder in einer anderen Großstadt und dann beziehen diese Menschen Kindergeld. Bei 5 Kindern bekommen sie mehr als 1.000 Euro monatlich. So das Schreckensszenario des Deutschen Städtetages. Einige Oberbürgermeister beklagen, das hohe Kindergeld ziehe immer mehr Osteuropäer an. Helmut Dedi ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages.
Das Problem, das da auftaucht, ist einmal, dass wir nicht immer wissen, ob es diese Kinder tatsächlich gibt. Es gibt Hinweise auf Betrugsfälle. Und zum anderen, dass der Kern, dass wir sagen, für die Kinder, wenn sie unter rumänischen Verhältnissen leben, dann gilt dort auch der Bedarf, den sie haben.
Das Anliegen, das Kindergeld für osteuropäische Zuwanderer einzuschränken, ist nicht neu. Die Bundesregierung setzt sich für eine europäische Lösung ein, die die Lebenshaltungskosten der Kinder beim Kindergeld berücksichtigt. Dass der Deutsche Städtetag die Debatte jetzt wieder anstößt, empfindet der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als rassistisch. Ihre Kritik zielt ab auf die Äußerung des Duisburger Oberbürgermeisters Sören Link. Er sagte, in seiner Stadt gäbe es immer mehr Sinti und Roma.
Sie bringen jedoch meist nicht ansatzweise die Voraussetzungen mit, um auf dem Arbeitsmarkt hier in Duisburg und in der Region bestehen zu können. Viele von ihnen sind längst Teil eines ausgeklügelten Systems von Schlepperbanden, das sich zum Ziel gesetzt hat, im Wesentlichen Sozialleistungen zu beziehen.
Der kinderpolitische Sprecher der FDP, Matthias Seestern-Pauli, versteht das Problem der Kommunen. Deshalb fordert er, dass die Familienkassen besser vernetzt werden. Auch alle europäischen Meldebehörden müssten zusammenarbeiten, um Missbrauch zu verhindern. Auch die Familienkassen, die das Kindergeld auszahlen, wünschen sich einen stärkeren Datenaustausch. Anscheinend können sie oft nicht nachvollziehen, ob Geburtsurkunden von Kindern gefälscht sind. Die Statistik zeigt, vor allem immer mehr Menschen aus Polen beziehen in Deutschland Kindergeld. Der familienpolitische Sprecher der Union, Markus Weinberg, sagte, der Anstieg der Kindergeldzahlungen ins Ausland habe mehrere Ursachen.
Zunahme der Geburten, Veränderung in der Erwerbstätigkeit, also mehr Mobilität, aber auch durchaus den Missbrauch, dass Menschen erkennen, dass, wenn sie sich geschickt anstellen, sie ein relativ hohes Kindergeld in Deutschland bekommen können für Kinder, die gar nicht in Deutschland leben.
Das sei ungerecht und müsse geändert werden. Norbert Müller von den Linken kritisiert die ganze Diskussion. Es gehe gerade mal um 1,5% aller Kindergeldzahlungen. Die meisten Empfänger seien polnische Saisonarbeiter.
Das sind Menschen, die gerade auf dem Bau arbeiten. Das sind viele, die in der Gastronomie und Tourismus arbeiten. Natürlich sollen die deutsches Kindergeld kriegen. Die zahlen ja auch deutsche Steuern. Das wird ja auch nicht entkoppelt. Wir sagen ja auch nicht, okay, jemand, der aus Rumänien kommt, da sind die Lebenshaltungskosten niedriger, die Menschen zahlen weniger Steuern, dann sollen die auch in Deutschland weniger Steuern zahlen. Das ist doch Quatsch.
Wie viel Missbrauch es mit dem Kindergeld wirklich gibt, ist bisher völlig unklar. Dazu gibt es keine Zahlen. Auch die Familienkasse bestätigte, die Betrugsfälle seien kein Massenphänomen.
Der Städtetag sagt heute, da ist offenbar kriminelle Energie am Werk, um sich deutsches Kindergeld zu erschleichen, teilweise für Kinder, die gar nicht in Deutschland leben. Der Schaden beläuft sich laut Schätzung angeblich auf mehr als 100 Millionen Euro. Stimmt das so? Und welche Positionen gibt es dazu auf europäischer Ebene? Hier ist die Meinung von Andreas Meyer-Feist.
Eine alte Debatte wird neu justiert, mitten in der Sommerzeit. Der Aufschrei der Städte und Gemeinden ist verständlich. Menschen aus Polen, Rumänien und Bulgarien werden von Vermittlern in Schrottimmobilien untergebracht, angemeldet und ausgebeutet. Der Wert des Menschen bemisst sich hier nach dem Wert des deutschen Kindergeldes. Und das übersteigt bei entsprechender Kinderzahl schon mal leicht ein Monatseinkommen. Das nebenbei bemerkt dann bei den Vermittlern ankommt und nicht unbedingt bei den Kindern. Und die Kosten für das Kindergeld, das auf Auslandskonten landet, steigen dramatisch. Nur, dieses Problem betrifft beileibe nicht alle EU-Arbeitskräfte. Die allermeisten werden nachgefragt und gebraucht. Sie sind anerkannt und unverzichtbar. Sie tragen wie die Deutschen zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Sie zahlen in die Sozialkassen ein und sie füllen viele Lücken. Sie fühlen sich, anders als so mancher Deutsche, auch nicht zu fein für schwierige Jobs. Auch wenn ihre Kinder daheim leben, die sie kaum sehen und alleine groß werden müssen. In Regionen, die ohnehin schon ausgeblutet sind, weil es dort keine Jobs gibt. Das ist schwierig genug. Und deshalb ist die Gerechtigkeitsdebatte rund um das Kindergeld für Ausländer scheinheilig. Europa ist ein Geben und Nehmen. Für Deutschland ist diese Bilanz, wenn es um Arbeitskräfte geht, mit einem Gewinn ausgegangen. Wir haben einen Notstand bei der Pflege und bei Bauberufen. Soll dieser Notstand noch größer werden, nur weil wir Familien, die ohnehin auseinandergerissen sind, beim Kindergeld bestrafen und ihnen hochmütig zeigen, ihr gehört nicht dazu? Eure Kinder können zu Hause auch mit weniger Geld auskommen? Denkt dabei jemand überhaupt an die Familien, die nicht zusammen sein können und die jetzt auch noch mit nationalem Egoismus bestraft werden? So geht es nicht. Aber die ganze Idee ist auch nicht neu. Österreich will damit schon im kommenden Jahr ernst machen. Das Kindergeld soll sich an den Lebenshaltungskosten im jeweiligen Heimatland orientieren. Das bedeutet natürlich viel teure Bürokratie. Und weniger Kindergeld für Polen, aber noch mehr Kindergeld für Schweden als bisher. Ist das gerecht? Weniger für die Armen, noch mehr für die Reichen? So treibt man einen Keil durch Europa. Die Unzufriedenheit mit der EU wird dadurch größer, nicht kleiner. Die Binnenmigration in der EU hat mit großen Einkommensunterschieden zu tun. Es führt kein Weg daran vorbei, diese Unterschiede allmählich abzubauen und das Problem bei der Wurzel zu packen. Solange es hier keine Vergleichbarkeit gibt, darf es aber auch keine Ungleichbehandlung für die Jüngsten und Schwächsten der Gesellschaft geben. Und wenn es um Kindergeldmissbrauch geht, mit diesem Begriff sollte man vorsichtig sein. Oft werden Sinti und Roma ins Visier genommen. Menschen, die Schutz brauchen und keine Drangsalierung, die sie in vielen EU-Ländern noch viel stärker spüren als bei uns. Natürlich, es ist wichtig, gegen Schlepper vorzugehen, die arme Menschen aus Osteuropa anlocken, nur weil sie es auf das Kindergeld abgesehen haben. Sie leben dort, wo wir kaum hinschauen, in Schrottwohnungen, aber ordentlich angemeldet. Dagegen etwas zu tun, ist Aufgabe nationaler Behörden. Das geht nicht auf Kosten europäischer Werte. Und die sollten nicht nur auf dem Papier stehen. Sie sollten auch die deutschen Städte und Gemeinden anregen, über den Tellerrand zu blicken, wenn es um Kinder geht.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Andreas Meyer-Feist. Die Lkw-Maut in Deutschland läuft über Toll Collect. So heißt die Betreibergesellschaft, die das Bundesverkehrsministerium beauftragt hat. Das Ministerium versucht im Moment offenbar, einen Finanzskandal rund um die Firma unter der Decke zu halten. Nach Recherchen des ARD-Magazins Panorama nämlich hat Toll Collect dem Bund zu viel Geld in Rechnung gestellt, und zwar über längere Zeit und sehr systematisch. Das wäre dann womöglich Betrug in dreistelliger Millionenhöhe. Jennifer Lange über die Lkw-Maut und die Firma Toll Collect.
Für Bundesverkehrsminister Scheuer ist die Lkw-Maut eine feine Sache. Jährlich spült sie rund 4,5 Milliarden Euro in die Staatskasse.
Es würden sich viele auf der Welt die Finger abschlecken, wenn sie so ein Top-Mautsystem haben würden.
Die Aussage verwundert. Gab es doch in der Vergangenheit immer wieder Ärger mit dem privaten Betreiber. Schon der Staat missglückte. Das System ging erst 3 Jahre später in Betrieb als geplant. Dem Staat entgingen Milliardeneinnahmen. 14 Jahre dauerte danach das Schiedsverfahren zwischen Bund und Toll Collect. Und dann tauchten im Jahr 2016 auch noch Betrugsvorwürfe auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Anfang 2017 passiert dann etwas sehr Ungewöhnliches. Wie Dokumente belegen, die Panorama und die Zeit einsehen konnten, erscheint der heutige Verkehrsstaatssekretär Gerhard Schulz beim ermittelnden Oberstaatsanwalt. Schulz wird in Berliner Kreisen auch Mr. Maut genannt, weil seine Karriere so eng mit der Maut verknüpft ist. Der Staatsanwalt hält in seiner Aktennotiz fest, dass Schulz sich keinen Betrug vorstellen könne. Zudem sei das Verfahren, Zitat Schulz,
zu einem sensiblen Zeitpunkt bei der Staatsanwaltschaft anhängig.
Denn es laufe bereits die Ausschreibung des Bundes zur Neuvergabe des Mautbetriebs. Toll Collect sei ein aussichtsreicher Kandidat.
Im Falle nachgewiesenen betrügerischen Handelns dürfte eine Übernahme der Toll Collect politisch nicht mehr in Betracht zu ziehen sein.
Der Strafverteidiger Gerhard Strate sieht durch das Vorgehen eine Grenze überschritten.
Und ich würde es auch als anstößig bezeichnen. Denn hier wird ganz klar interveniert. Das ist inakzeptabel. Hat mit der Gewaltenteilung, die jetzt unseren Rechtsstaat bestimmt nichts zu tun.
Kurze Zeit später erklärt Schulz bei einer Befragung im Landeskriminalamt, er habe nicht gewusst, dass Tollkollekt höhere Kosten abrechnet, als dem Unternehmen tatsächlich entstehen. Er halte den Preis dennoch für angemessen. Es ist vor allem diese Aussage, weswegen der Staatsanwalt seine Ermittlungen im Februar dieses Jahres eingestellt hat. Was soll er auch machen, wenn nicht mal das potenzielle Betrugsopfer sich betrogen fühlt? Dazu sagt Rechtsanwalt Strate:
Natürlich ist es kein Betrug, wenn zwei Komplizen miteinander schachern. Man muss hier eher vermuten, hier haben zwei Parteien zusammengesessen, um den Steuerzahler um erhebliche Beträge zu erleichtern. Und das ist dann eine Haushaltsuntreue. Deswegen hätte eigentlich ermittelt werden müssen.
Der Staatssekretär Schulz twitterte heute zu den Vorwürfen, dass die Wirtschaftlichkeit für den Bund an erster Stelle stehe. Dass ihm unterstellt werde, er hätte die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beeinflussen wollen, sei eine Frechheit. Weiter schreibt er:
Das Prüfungssystem des Bundes hat zu 100% funktioniert. Strittige Ausgaben wurden geprüft, abgelehnt und nicht bezahlt.
Ende des Monats läuft der Betreibervertrag zwischen dem Bund und Tollkollekt aus. Die Regierung möchte das Mautsystem erneut an private Unternehmen vergeben. Für den Staat ist die Maut eine praktische Sache. Spült sie doch Geld in die Kassen, ohne viel dafür tun zu müssen.
Mehr dazu dann heute Abend im NDR Politmagazin Panorama im Ersten ab 21.45 Uhr. Nun der Krankenhausreport der Barmer Ersatzkasse. Die Ausgabe für 2018 ist heute vorgelegt worden. Darin kritisieren die Autoren zu viele Betten und zu viele Fachabteilungen in deutschen Kliniken. Stattdessen sollten sich Krankenhäuser spezialisieren und auch Standorte zusammenschließen. Denn beides nutzt Patienten angeblich am allermeisten. Karin Wehrheim mit Aussagen des Reports am Beispiel einer riskanten Operation.
Es trifft vor allem Männer. Im Schnitt sind sie über 70. Albert Einstein ist daran gestorben, Charles de Gaulle und Thomas Mann auch an einer geplatzten Bauchschlagader. Mehr als 11.000 Patienten wurden 2016 in deutschen Kliniken daran operiert. Diese Fälle hat die Barmer Krankenkasse gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung untersucht. Das Ergebnis:
Wie hoch das Risiko ist, nach einer planbaren Operation zu versterben, hängt davon ab, in welchem Krankenhaus Sie operiert werden und wie Sie operiert werden.
Barmer Vorstandsvorsitzender Christoph Straub. Denn operiert werden kann die Bauchschlagader entweder mit einem großen Schnitt in die Bauchdecke oder mit kleinen Löchern und winzigem OP-Besteck, also minimal invasiv.
Die Sterberate ist kurz- und mittelfristig, wir haben einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet, geringer, wenn eine minimal invasive Operation stattfindet anstelle einer offen chirurgischen Operation. Und wir haben festgestellt, dass die Sterblichkeit niedriger ist über diesen Zeitraum, wenn die Operation in einem zertifizierten Gefäßzentrum oder einer Einrichtung durchgeführt wird, die hohe Fallzahlen aufweist.
Mehr als 500 Kliniken deutschlandweit operieren Bauchschlagadern. Nur jede fünfte ist bisher zertifiziert. Welches Verfahren angewandt ist, ist der Studie zufolge regional sehr unterschiedlich. In Sachsen sind bereits 85% der Operationen minimalinvasiv. Im Saarland sind es gerade mal 60%. Boris Augurski vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
Warum das so ist, das können wir im Detail hier nicht nachschauen in den einzelnen Bundesländern. Wir würden aber empfehlen, dass man versucht, hier auf höhere Werte in den Bundesländern unterm Durchschnitt zu kommen.
Denn dadurch steige die Wahrscheinlichkeit für Patienten zu überleben. Bisher ist die Sterberate in Hamburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland am höchsten, in Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg am niedrigsten. Die Folgerung aus der Studie, so Straub:
Wir sind der Meinung, dass für diese planbaren, komplexen und für die Patientinnen und Patienten riskanten Eingriffe auch eine Mindestmenge, eine Mindestoperationszahl vorgegeben werden sollte.
Das würde allerdings Nachteile bringen bei der Erreichbarkeit von geeigneten Kliniken für Betroffene.
Im Moment, wenn wir alle etwa 511 Krankenhäuser, die solche Eingriffe durchführen, hier verorten in Deutschland, dann können fast 99% der Patienten ein solches Krankenhaus in 45 Minuten oder halt auch weniger erreichen. Es wird dann etwas anders, wenn ich mindestens 30 Fälle verlange als Mindestmenge, dann sind 87% noch in der Nähe. Und wenn ich auf über 50 gehe, sind es 75%.
Entscheidend deshalb der Ausbau des minimalinvasiven Eingriffs. Denn mit der neuen Vorsorgeuntersuchung rechnen die Verantwortlichen mit deutlich steigenden Patientenzahlen. Auch bei der generellen Verweildauer von Patienten und den Kosten für Aufenthalt und Behandlung weist der Krankenhausreport 2018 große Unterschiede auf. So waren Patienten in Thüringen im vergangenen Jahr deutlich häufiger in Kliniken als in Baden-Württemberg. In Thüringen kostete das pro Versichertem gut 1.000 Euro, im Südwesten nur rund 770.
Karin Wierheim für das Echo des Tages. Der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal und dessen Tochter im März hat ein weiteres Nachspiel, allerdings nicht in Großbritannien. Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland, wurde heute bekannt. In rund 2 Wochen sollen sie in Kraft treten. Russische Politiker reagieren sehr eindeutig auf die Ankündigung. Aus Moskau, Sabine Stöhr.
Russische Politiker haben scharf auf die geplanten US-Sanktionen reagiert. Der Außenpolitiker Konstantin Kosatschow sagte, wenn die USA die Sanktionen tatsächlich umsetzten, verhalten sie sich wie ein Polizeistaat. Damit meint der Außenpolitiker, dass sie Verdächtige erst bedrohten und folterten und sie dann ohne Grundlage bestraften. Das könne man als Lynchjustiz bezeichnen, erklärte Kosatschow in Bezug auf den Skripal-Fall weiter. Und Kreml-Sprecher Peskow betonte heute noch einmal:
Wir weisen noch einmal strikt alle Beschuldigungen zurück, dass der russische Staat in den Fall Skripal irgendwie involviert sein könnte. Russland war und ist nicht in Zwischenfälle verwickelt, in denen Chemiewaffen eingesetzt werden.
Fragen nach Beweisen würden abgewiesen, so Peskow weiter. Das russische Außenministerium bezeichnete die Sanktionen aus den USA als drakonisch. Tatsächlich werden sie die russische Wirtschaft treffen. Einzelheiten zu den bevorstehenden Maßnahmen gibt es noch keine. In den Medien sickert aber schon durch, dass die Regierung in Washington in einem nächsten Schritt US-Flughäfen für russische Airlines sperren könnte. Bei den Banken heißt es, außerdem könnten die Vermögenswerte von russischen staatseigenen Banken in den USA eingefroren werden. Das würde deren internationales Geschäft empfindlich treffen. Auf diese Befürchtungen haben Anleger schon reagiert. Die russische Börse ist abgestürzt, vor allem die Aktie der russischen Fluggesellschaft Aeroflot. Auch der Rubelkurs ging nach unten und steht so tief wie seit fast 2 Jahren nicht mehr. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums ist sauer und stellt in Aussicht, dass die US-Sanktionen nicht ohne Folgen für die Weltpolitik bleiben. Auf diese Weise gehen die USA bewusst den Weg der weiteren Verschlechterung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Statt nach Wegen zu suchen, die Beziehungen zu verbessern, wie es während des Treffens in Helsinki besprochen wurde, nutzt die US-Administration alle Mittel, um die Situation noch weiter zuzuspitzen. Die angekündigten US-Sanktionen sind die Folge eines Gesetzes, und zwar das zur Kontrolle chemischer und biologischer Waffen. Es sieht vor, dass der US-Präsident bestimmte Sanktionen gegen Staaten verhängt, wenn die solche Waffen eingesetzt haben. Das US-Außenministerium will genau das im Fall Skripal jetzt festgestellt haben. Offiziell hat US-Präsident Trump Russland noch nicht beschuldigt.
Jetzt ins Bürgerkriegsland Jemen. Mindestens 29 Kinder sind heute getötet worden beim Angriff auf einen Bus im Norden des Landes. Das sagt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und es spricht von weiteren Verletzten, darunter nochmal 30 Kinder. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat den Beschuss mittlerweile zugegeben und rechtfertigt ihn im Nachhinein. Udo Schmidt mit Hintergründen.
Das Gesicht des kleinen Jungen, eines vielleicht 8-jährigen Grundschülers, ist blutverschmiert. Auch seine Kleidung ist blutig. Der Kleine trägt noch seinen blauen Schulranzen. Er war auf dem Weg in ein Sommerlager, als sein Schulbus bei dem Luftangriff zerstört wurde. Nun liegt der Junge auf einer Trage im Krankenhaus der Provinz Sada und wird behandelt. Er hat Glück gehabt, großes Glück. Er hat den Angriff überlebt, für den offenbar die saudische Militärkoalition verantwortlich ist, die jemenitische Regierung im Krieg gegen die Husi-Rebellen unterstützt. Dutzende Kinder hatten kein Glück. Viele Tote sind zu beklagen. Noch mehr Verletzte werden jetzt in dem Krankenhaus behandelt, bestätigt das Internationale Rote Kreuz. Ein Augenzeuge, selber verletzt, berichtet. Der Angriff geschah in der Mitte des Marktes und hat exakt einen Bus mit Schulkindern getroffen. Wir hatten die Läden geöffnet und Kunden liefen herum, so wie immer. Es wurden Kinder, Ladenbesitzer und Menschen aus dem Ort getötet. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition rechtfertigte inzwischen den Luftangriff. Er habe Raketenabschussvorrichtungen der Husis gegolten, von denen aus Saudi-Arabien angegriffen werden sollte. Saudi-Arabien beschuldigt die Husis, hinter denen der Iran steht, die Kinder als menschliche Schutzschilde missbraucht zu haben. in dem Jahre andauernden Krieg, den die Vereinten Nationen als die derzeit größte humanitäre Katastrophe bezeichnen, sind bisher 10.000 Jemeniten ums Leben gekommen. Dem Jemen drohen eine Hungersnot und erneut der Ausbruch der Cholera. Der heutige Luftangriff ist der bisher schwerste auf Zivilisten seit 2015. Erst in der vergangenen Woche waren bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in der Hafenstadt Hodeida mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.
Udo Schmidt für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Gazastreifen steht seit langem für Gewalt, Tote und Verletzte. Auch diese Woche ist das so. Die Spannungen entlang der Gaza-Grenze nehmen nämlich zu. Militante Palästinenser hatten gestern israelisches Staatsgebiet mit Raketen beschossen. Israel hat dann mit mehreren Luftangriffen geantwortet. Der Nahostgesandte der Vereinten Nationen ruft heute auf zu einem Ende der gegenseitigen Aggressionen. Aus Tel Aviv, Kilian Neuwert.
Die israelische Öffentlichkeit kennt heute fast nur ein Thema, die Lage im Süden. Der Bürgermeister der Stadt Sderot, Alon Davidi, zeigte sich am Nachmittag aufgebracht. In seiner Stadt waren Raketen eingeschlagen. Wieder einmal, es gab Verletzte. Der islamische Dschihad und die Hamas wollen nur Zerstörung über die Region bringen. Das israelische Sicherheitskabinett hat seine Sitzung unterdessen offenbar auf den Abend verschoben. Zum zweiten Mal binnen 24 Stunden wird es Berichten zu Folge über die Ereignisse beraten. Im Tagesverlauf blieb die Lage in den israelischen Regionen an der Grenze zum Gazastreifen unübersichtlich. Schwerpunktmäßig in der Nacht hatte Israel über 150 Ziele in dem abgeriegelten Küstengebiet bombardiert. Mit den schwersten Luftangriffen seit langem reagierte es nach Armeeangaben auf heftigen Beschuss durch die radikal-islamische Hamas, die in Gaza herrscht. Am frühen Nachmittag heute dann verkündeten militante Palästinenser vorerst das Ende der aktuellen Gewalt. Nach der Ankündigung kam es Berichten zufolge jedoch erneut zu Raketenbeschuss und Luftangriffen. Mindestens eine Rakete schlug demnach im Raum Beersheba ein. Damit flog sie deutlich weiter als die zuvor abgefeuerten Geschosse. Während die Lage angespannt bleibt, lässt die aktuelle Konfrontation in Israel die Debatte aufleben, wie das Land mit der Lage in Gaza umgehen soll. Im Interview mit dem Radiosender Kan Reshet Bet sagte Moti Yogev von der Partei Das Jüdische Heim: Wenn wir auf längere Sicht Ruhe in den Gazastreifen bringen wollen, müssen wir die Kontrolle dort wieder übernehmen und den Bewohnern eine eigenständige zivile Regierung ermöglichen. Yogevs nationalreligiöse Partei ist an der Regierungskoalition Benjamin Netanyahus beteiligt. Doch eine Offensive in Gaza ist in der israelischen Öffentlichkeit umstritten. Nicht zuletzt deshalb, weil die letzten Kriege keine wirkliche Veränderung der Situation mit sich gebracht haben. Tamar Sandberg, die Vorsitzende der linksgerichteten Oppositionspartei Meretz, sprach sich in einem Radiointerview für eine politische Lösung aus. Die ständigen Schusswechsel kommen und gehen, so wie wir es letzte Nacht erlebt haben und so wie wir es heute Mittag gesehen haben. Und so, wie es bei den Kriegen im letzten Jahrzehnt war. Das kennen wir. Es gibt einzig und allein eine Lösung und die ist politisch. Aktuell ist die Lage eskaliert, während Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas laufen. Unter ägyptischer und UN-Vermittlung beraten die beiden Konfliktparteien über einen Waffenstillstand. Über Ergebnisse ist noch nichts bekannt. Hamas-Sprecher Fawzi Bahoum sagte, ein Erfolg hänge von Israel ab, eine bekannte Position. Es hängt vom Verhalten der israelischen Besatzer ab, wie die nächsten Schritte aussehen und ob ägyptische oder internationale Vermittlungen Erfolg bringen. Der Widerstand ist eine Folge der Aggression gegen uns und dient der Verteidigung des palästinensischen Volkes. Hintergrund der Verhandlungen ist die seit Monaten angespannte Lage im Grenzgebiet um den Gazastreifen.
Die indonesische Insel Lombok kommt nicht zur Ruhe. Die Erde hat wieder gebebt, zum dritten Mal in zwei Wochen. Die Zahl der Todesopfer nach dem Beben von Sonntag steigt immer noch an. Fast die Hälfte der Inselbewohner ist mittlerweile obdachlos. Zur Lage auf Lombok heute Albrecht Breitschuh.
Es ist das dritte schwere Beben innerhalb von zwei Wochen, das die indonesische Insel Lombok erschüttert. Die US-Erdbebenwarte gibt es mit einer Stärke von 5,9 an, schwächer als die beiden vorangegangenen, aber stark genug, um tausende Menschen in Panik auf die Straße rennen zu lassen. Es hat überall gerüttelt, wir sind panisch geworden. Hier ist ja das Epizentrum. So dieser Bewohner Lomboks, und eine Frau sagt: Ich war mit meinem Auto unterwegs und als es anfing zu schütteln, bin ich sofort raus. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, so Augenzeugen. Über mögliche Todesopfer und Verletzte gibt es noch keine Angaben. Beim Erdbeben am Sonntag sind nach letzten offiziellen Angaben mindestens 168 Menschen ums Leben gekommen. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch deutlich höher liegen. Das Militär spricht inzwischen von deutlich über 300 Toten. Beide Zahlen müssen sich nicht widersprechen, da nur mit Namen, Alter und Wohnsitz erfasster Opfer in die offizielle Statistik kommen. Die Rettungsarbeiten werden durch das weitere Beben noch schwerer als ohnehin schon. Es fehlt zudem an Medikamenten, Lebensmittel und sauberem Wasser. Über 150.000 Menschen sind obdachlos. Sie kommen fast alle aus dem Norden der Insel, der nahezu vollständig zerstört und für Rettungskräfte nur schwer zu erreichen ist. Dagegen halten sich die Schäden im Süden noch im Rahmen. Hier trifft man sogar noch auf einige Touristen.
I just feel sorry for the people who've lost.
Mir tun die Menschen so leid, die hier alles verloren haben. Ihr Leben, ihre Angehörigen, einfach alles. Wir können doch jetzt nicht einfach abhauen. Wenn jetzt auch noch die Touristen wegbleiben, gibt es doch gar keine Chance mehr für den Wiederaufbau. Aber genau das ist zu befürchten. Zu all den menschlichen Tragödien kommt, dass die Insel mit ihren 3,1 Millionen Einwohnern auf absehbare Zeit von Urlaubern gemieden wird. Und Lombok lebt fast ausschließlich vom Tourismus, sagt dieser Hotelbesitzer.
Well, I'm sure it get a big bang, yeah?
Ich bin sicher, dass die Wirtschaft hier kollabiert. Nach dem dritten Beben haben die Leute nur noch Angst und die Bilder gehen rund um die Welt. Hierher wird so schnell niemand mehr hinkommen.
Not booking there. Holiday, straight away to Lombok.
Doch die aktuellen Probleme drehen sich um Leben und Tod. Die Rettungskräfte sind pausenlos im Einsatz, allerdings stoßen auch sie bald an ihre Grenzen. Internationale Hilfsorganisationen bezeichnen die Lage als sehr ernst.
Zurück nach Deutschland. Es ist auch heute noch ein Bild der Zerstörung in Siegburg. Mehrere Einfamilienhäuser und Autos sind bei dem Großbrand an der ICE-Trasse zu Schaden gekommen vorgestern. Außerdem wurden 32 Menschen verletzt. Über 500 Einsatzkräfte haben geholfen, das Feuer zu löschen. Es waren und sind allerdings auch relativ viele Menschen an der Brandstelle, die dort absolut nichts verloren haben. Gaffer aus Siegburg, Tobias Altschomer.
Immer mehr Schaulustige pilgern in den Straßenzug, wollen ein Bild oder ein kurzes Video von den abgebrannten Häusern. Eigentümer wie Rainer Knott sind deshalb mächtig sauer.
Die kamen hier alle dran vorbei und guckten, ne? Fotografieren und alles Mögliche, ne? Da kam sie vor wie im Affenfelsen in Köln und Kölner Zoo, ne?
Die Stadt Siegburg hat inzwischen auf den Katastrophentourismus reagiert und das Viertel komplett abgesperrt. Zugang haben jetzt nur noch Anwohner und Einsatzkräfte. Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn blieb keine andere Wahl.
Ich verstehe auf der einen Seite die Neugierde. Das ist ja auch ein gewisses Interesse. Aber jetzt ist gut. Jetzt sind wir 3 Tage dahinter. Und jetzt muss da Normalität einkehren und jetzt muss Schluss sein mit der Fotografiererei. Und was überhaupt nicht geht, dass man sensationslustig Aufnahmen macht, Filme dreht, wie die Leute ihr Hab und Gut, die paar Klamotten da rausholen. Das gehört sich einfach nicht und deswegen schütze ich das da oben.
Denn die Hauseigentümer haben gerade ganz andere Sorgen. Die Hilfsbereitschaft ist zwar riesig, die Deutsche Bahn hat bereits 500.000 Euro Soforthilfe überwiesen, die Stadt Siegburg hat ein Spendenkonto eingerichtet und es gibt viele Sachspenden von Bürgern. Wie es konkret weitergeht, ist für die meisten aber noch vollkommen unklar. Auch was den Brand ausgelöst hat. Die Spurensicherung der Ermittler ist zwar abgeschlossen, aber die Auswertung kann noch Tage dauern. Ob dabei am Ende eine eindeutige Ursache stehen wird, ist fraglich, sagt Brandermittler Michael Trepkes.
Man kann über das Ausschlussprinzip bestimmte Ursachen vermuten, die man anhand von vorhandenen Tatsachen noch belegen kann. Aber zweifelst letztendlich sagen, dass zu 100% das war die Brandursache, wird man in dem Fall jetzt hier nicht sagen können. Dafür ist die Brandstelle zu groß.
Einige Häuser müssen wohl abgerissen werden, schätzen Experten. Rainer Knott darf keinen Fuß mehr in sein Haus setzen.
Das ist angeblich einsturzgefährdet. Was wohl, dass nur die Garage abgebrannt ist und eine kleine Ecke vom Haus, ne? Hat der Bausachverständige gesagt, also der Statiker, das können wir nicht mehr betreten. Da ist aber auch kein Löschschaum oder Wasser drin oder so, ist alles an für sich noch in Ordnung. Aber ich darf nichts raus und darf nicht betreten.
Eigentlich hatte Rainer Knott gedacht, würde er hier seinen Lebensabend verbringen. Der Rentner dachte, das hier sei sein letztes Heim. Doch die Flammen am Dienstag haben seine Zukunft vorerst sehr unsicher gemacht.
Ich stehe momentan vorm Nichts. So sieht das aus. Ich habe eine kleine Rente und werde mir das nie wieder aufbauen können. So hoch ist das auch nicht versichert, das ist auch nicht so wertvoll. Ne? Aber für mich hätte jetzt die letzten paar Jahre, hatte ich dann, naja, die kannst du noch leben hier und dann ist so Ende. Ne?
Das war das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.